Ja, lieber Stefan, vielen Dank für die freundliche Einführung, wie man in solchen Zusammenhängen zu sagen pflegt. Man müsste, glaube ich, aber mal was anderes erfinden, ja, weil das sich immer wiederholt. Aber es ist doch auch eine angenehme Pflicht, den Veranstaltern zu danken, also neben Stefan Hermes vor allen Dingen Michaela Holdenried. Wir kennen uns schon so lange auch im Kontext von Interkulturalität, dass es mir eine besondere Freude ist, hier vortragen zu dürfen. Ich fange aber nicht an ohne Ihnen, auch wenn das in diesem Jahr schon einigermaßen fortgeschritten ist, alles Gute und Ihren Familien alles Gute für das neue Jahr zu wünschen und viel Erfolg. Sie sind ja am Ende des Semesters in den letzten Zügen, umso erfreulicher ist es, finde ich, dass Sie bei diesen Temperaturen gekommen sind, wir Luxemburger. Wir haben bereits die sogenannte vorlesungsfreie Zeit. Wir beginnen dann mit dem Semester, wenn dieses Semester zu Ende gegangen sein wird. Heute geht es um Hubert Fichtes Dichte. Ethnographien könnte man auch sagen. Ich finde, das ist ein Lapsus, der eigentlich wunderbar passt zu meinem Vortrag über einen Autor, der aus meiner Sicht zu den erstaunlichsten Erscheinungen in der Literatur des 20. Jahrhunderts gehört. Und ich hoffe, dass Sie Ihr Kommen nicht bereuen müssen, wenn ich Ihnen verkehrte Blicke auf eine verkehrte Welt vorstelle, Hubert Fichtes Ethnographien Brasiliens. Im Wesentlichen sind es vier Punkte, die ich in den Mittelpunkt meiner Ausführung stellen werde. Es geht zunächst um eine Einführung. Brasilien, weißt du, was das ist? Im zweiten Kapitel werde ich mich mit dem Thema verkehrte Blicke, verkehrte Welt auseinandersetzen, damit Sie eine ungefähre Vorstellung von dem haben, was damit gemeint ist. Im dritten Kapitel geht es um die Bikontinentalität Brasiliens. Auch darüber werde ich Ihnen einiges zu klären haben. Und am Ende meines Beitrages geht es um Hubert Fichtes Brasilienaufenthalt 1971. Darum heißt dieses Kapitel auch Bahia 1971. Also zunächst einmal, jetzt habe ich genau das. Ich habe hier unten, glaube ich, eine. Okay, wir können anfangen. Also, Einführung Brasilien, weißt du, was das ist? Im Winter 1968 reiste der 33-jährige Hubert Fichte zum ersten Mal für 3 Monate nach Südamerika. 1935 in Perleberg im Landkreis Westprignitz geboren und im Hamburger Stadtteil Lockstedt aufgewachsen, hatte er 1963 mit der Veröffentlichung des Erzählbandes Der Aufbruch nach Turku erstmals literarisch auf sich aufmerksam gemacht. Er wurde im selben Jahr mit dem Julius-Campe-Stipendium ausgezeichnet und stand seit dieser Zeit in Kontakt zur Gruppe 47, an deren Treffen er teilnahm. Mit seinen nachfolgenden Romanen Das Waisenhaus 1965 und insbesondere Die Palette 1968 wurde er einem breiteren Publikum bekannt und auch von einflussreichen Literaturkritikern rezipiert. Fichte galt von da an als ein Autor, der sich durch die Vitalität und geradezu anarchische Zügellosigkeit seines Schreibens auszeichnet. Dabei stellten der ungeschminkte Ton und die literarische Dokumentation einer Subkultur, in der Homosexualität nicht tabuisiert, sondern gelebt wird, ein Novum in der deutschsprachigen Literaturgeschichte dar. Von dem Geld, das er mit dem Roman Palette verdient hatte, reiste Fichte Ende 1968 zusammen mit der Fotografin Leonore Mau nach Brasilien. Eine Reise, die für sein Leben und Werk von entscheidender Bedeutung sein sollte. Peter Braun und Manfred Weinberg, beide Spezialisten in der Fichteforschung, sprechen sogar von der überwältigenden Erfahrung Brasiliens während dieser 3 Monate, die er in Rio de Janeiro verbrachte. Sie veranlassten ihn 1971 dazu, den afro-brasilianischen Synkretismus während eines ausgedehnten Aufenthaltes in Salvador da Bahia zu erforschen, ehe er 1981 noch einmal nach Rio de Janeiro zurückkehrte, um sich danach hauptsächlich in Belém und São Luís Maranhão, also im Norden des Landes, aufzuhalten. Auf diesen mit Brasilien verknüpften Einschnitt Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre folgten Aktivitäten, die für Fichte publizistisch wie literaturstrategisch weitreichende Konsequenzen nach sich zogen. Sie standen im Zusammenhang mit der eher verhaltenen bis ablehnenden Reaktion auf seine Romane Detlefs Imitationen Grünspan aus dem Jahre 1971 und Versuch über die Pubertät aus dem Jahre 1974 und hatten einerseits die Intensivierung seiner Rundfunktätigkeit, seines Reisens und damit einhergehend die zunehmende Distanzierung vom Literaturbetrieb zur Folge. Andererseits fiel in dieser Zeit der Entschluss, sich einem literarischen Großprojekt zuzuwenden, mit dem Fichte beabsichtigte, das, was Marcel Proust mit à la recherche du temps perdu in der französischen Literatur gelungen war, für die deutschsprachige Literatur auf den Weg zu bringen. In dem auf 19 Bände angelegten und infolge seines vorzeitigen Todes 1986 fragmentarisch gebliebenen Romanzyklus Die Geschichte der Empfindlichkeit sollte dabei auch weiterhin die Schriftstellerbiografie den Hintergrund bilden, nun aber in Kombination mit der Erforschung der Peripherie, der Weltgeschichte, der internationalen Subkultur sowie des afrikanischen bzw. afroamerikanischen Synkretismus und dessen kulturellen Kontexten. Die Geschichte der Empfindlichkeit ist zentral mit Fichtes Hinwendung zur Ethnologie und der Erforschung afroamerikanischer Riten verbunden, und sie hat ihren Ausgang in der Begegnung mit Brasilien genommen, aus der zahlreiche Radiosendungen hervorgegangen sind, mit denen er die langen Auslandsaufenthalte zu finanzieren imstande war. Darüber hinaus veröffentlichte er Zeitschriftenartikel über Brasilien für den Spiegel, für den Stern und die Zeit, dazu 2 Bücher, die Bestandteil der Geschichte der Empfindlichkeit sind. Zum einen das Haus der Minna in São Luís de Maranhão, Materialien zum Studium des religiösen Verhaltens, das 1982 abgeschlossen und 1989 posthum veröffentlicht wurde. Zum anderen sein Monumentalwerk Explosion, Roman der Ethnologie, das kurz vor seinem Tod zur Veröffentlichung freigegeben wurde. Außerdem fanden die brasilianischen Erfahrungen ihren Niederschlag in dem Sammelband Lazarus und die Waschmaschine. Das ist eine Formulierung, die typisch ist für Fichte, der es gewohnt ist, unterschiedliche, disparate Dinge zusammenzudenken. Kleine Einführung in die afroamerikanische Kultur aus dem Jahre 1985 sowie in den Romanen Versuch über die Pubertät und die Geschichte der Nana aus dem Jahre 1981. Weitere Bücher Fichtes, in denen Brasilien einen Bezugspunkt der Auseinandersetzung bildet, sind der Roman Forschungsbericht, abgeschlossen 1982, erschienen 1989, sowie Django über die afroamerikanischen Religionen in Bahia, Haiti und Trinidad aus dem Jahre 1976, zudem ein gleichnamiger Bildband publiziert wurde, für den Fichte den Text zu den Fotografien von Leonore Mau schrieb. Der publizistische Ertrag seiner Brasilienreisen ist insofern immens und verdeutlicht schon allein quantitativ, welche Bedeutung sie für sein Schreiben und sein Werk haben. Gerade mit den ersten beiden Reisen ist das Schreiben von Hubert Fichte auf neue Bahnen gelenkt worden. Wichtig ist in dem Zusammenhang, sich zu vergegenwärtigen, dass in der zeitgenössischen Literatur man sich eher mit regional verwurzelten Angelegenheiten beschäftigte, wenn man etwa an den geografischen Bezugsrahmen denkt, in dem sich die Arbeiten Heinrich Bölls mit Köln, Günter Grass mit Danzig und Martin Walser mit dem Bodensee bewegten. Fichtes Werk öffnete demgegenüber neue Horizonte, indem es sich der außereuropäischen Welt zuwendete. Angesichts der Fülle der Arbeiten Fichtes, die sich mit Brasilien beschäftigen, werde ich mich in meinen nachfolgenden Ausführungen vornehmlich auf die Werke konzentrieren, die im Umkreis seiner zweiten Brasilienreise 1971 entstanden sind und sich auf seinen Aufenthalt in Salvador da Bahia beziehen. Es handelt sich hierbei nicht nur um den längsten Aufenthalt, weil Fichte und Leonore Mau einen ganzen religiösen Jahreslauf dort verbrachten. Es ist auch in unterschiedlichen Textformen und Schreibverfahren verarbeitet worden, sodass Brasilien und Fichtes literarische Reisepraxis publizistisch differenziert in den Blick rücken. Journalistisch, dokumentarisch, ethnologisch und narrativ. Konkret geht es um den 1972 im Spiegel abgedruckten Artikel »Ein Geschwür bedeckt das Land, Furcht und Elend der Brasilianischen Republik«, um das Bahia-Kapitel aus »Django« und um den zweiten Teil aus »Explosion« unter dem Titel »Le double méprise«. Auch wenn diese Texte Salvador da Bahia zum örtlichen Referenzpunkt nehmen, so errichten sie doch weniger ein homogenes Gesamtgefüge, sondern bilden eher einen spannungsreichen Kräftebogen aus, dass den seine Leser bald dahin, bald dorthin ziehen können. Vor allem aber kann keine Rede davor sein, dass man am Ende so etwas wie ein authentisches Abbild von Brasilien hätte. Brasilien, weißt du, was das ist, sagt Irma zu Jackie, die in Explosion als alter Egos von Leonore Mau und Hubert Fichte figurieren, um damit auch zu dokumentieren, dass eine seriöse Antwort mit den Arbeiten, die in und über Brasilien entstanden sind, nicht oder nur unter der Voraussetzung zu leisten ist, dass der gewöhnliche Blick dabei verkehrt wird. Aus diesem Grund möchte ich mich zunächst der Frage zuwenden, warum und inwiefern es sich bei Fichte um verkehrte Blicke auf eine verkehrte Welt handelt. Verkehrte Blicke auf eine verkehrte Welt, diese Denkfigur funktioniert nicht nach dem Prinzip der doppelten Verneinung. Mit der Vorstellung der verkehrten Welt wird zunächst angeknüpft an Fritz Kramers Beitrag zur imaginären Ethnographie des 19. Jahrhunderts, die seiner Ansicht nach mit dem Fremden ein Bild entwarf, in dem allein der Europäer sich und seine Gesellschaft zu entdecken vermochte, in verfremdeter, fantastischer Form als verkehrte Welt. Bei der verkehrten Welt handelt es sich einerseits um Verdrängtes, das in der eigenen Welt nicht vorhanden sein durfte. Auf der anderen Seite lieferte die verkehrte Welt aber auch das Material für ein unerschöpfliches Selbstverstehen, das die Grundlage identitärer und das heißt euro- bzw. ethnozentrischer Selbstbeschreibung bildet. Zitat: Die Reduktion der vielfältigen sozialen Wirklichkeit der anderen auf eine einfache Struktur, die sich eindeutig auf die eigene Gesellschaft beziehen lässt, ist die Grundform des bürgerlichen Ethnozentrismus, besonders wenn sie mit der Beteuerung der Fremdartigkeit verbunden wird. Das Problem der ethnografischen Darstellung bestehe nun darin, dass man aufgrund der Bezogenheit des eigenen auf das Fremde seiner Ethnozentrik nicht entgehen könne. Ein Ausweg biete sich nur, wenn man die Vielfältigkeit der dargestellten Gesellschaft zur Kenntnis nehme und sie gerade nicht im Hinblick auf die Lesbarkeit vor der Folie des eigenen reduziere. Fichte selbst aber war davon überzeugt, dass sich die Herkunftshaut nicht einfach abstreifen lasse, dass auch er als, Zitat, Konquistador mit seinem Begriff des europäischen Bewusstseins aufgetreten sei, auch wenn er für sich in Anspruch nahm, niemals zum Verräter geworden zu sein. Ein Vorwurf, mit dem er der Ethnologie im Allgemeinen, aber besonders dem Vorgehen des französischen Ethnologen und Strukturalisten Claude Lévi-Strauss begegnete. Da wird der wissenschaftliche Jargon zur Ausdrucksweise des blanken Neokolonialismus, heißt es in seiner Rede ketzerische Bemerkungen für eine neue Wissenschaft von Menschen, die am 12. Januar 1977 vor der Frobenius-Gesellschaft, einer Vereinigung von Ethnologen, gehalten hatte. Er, und damit ist Lévi-Strauss gemeint, verhüllt Zusammenhänge, anstatt sie aufzudecken, er verdrängt seine ideologischen Reflexe, anstatt sie zu reflektieren. Der Kolonialismusvorwurf zielt auf die Vereinnahmung des Fremden zur Bestätigung des eigenen und verbindet mit ihm die Kritik an einer unzureichenden Reflexion auf das eigene Tun, wissenschaftlich wie auch sprachlich. Denn es geht Fichte nicht nur um eine Darstellung der anderen Kultur, sondern gleichzeitig um die Darstellung des Filters, also der Voraussetzung des Verlaufs, der Begleitumstände der Erforschung dieser Kultur. In Fichtes Arbeiten dokumentiert sich insofern nicht nur ein ethnologischer Blick, der sich gegen die verkehrte Welt der traditionellen Ethnographie richtet, sondern es spiegelt sich darin auch eine Schreibweise wider, die aufgrund ihrer konsequenten Hinterfragung von Repräsentation den Zusammenhang von Kolonialismus, vereinnahmender Wissenschaft und Konstruktion des Anderen aufzuzeigen sucht. Ausgehend von der Diagnose, dass sich die westlichen Wissenschaften bezüglich der afroamerikanischen Religionen selbstreferenziell verhalten würden, kommt es als Konsequenz daraus bei Fichte zu einer Strategie der ästhetischen Verschiebung. Das ist ein für mich ganz zentraler Begriff, auf den ich immer wieder zu sprechen komme. Einer ästhetischen Verschiebung, mit der Grenzen überschritten und Grenzziehungen, die zur Erzeugung von Hegemonität und räumlichen Containervorstellungen beitragen könnten, reflektiert und zugleich außer Kraft gesetzt werden. Diese Strategie des Verschiebens steht einerseits in einem biografischen Bezugsrahmen, von dem aus Fichte als, das muss man sich bei ihm klar machen, als Halbweise, als Halbjude und als Homo- bzw. Bisexueller sowie als mehrsprachiger Nomade schreibt und seine ihn persönlich betreffenden Erfahrungen zu verorten sucht. Andererseits gehorcht sie produktionsästhetisch einer sprachlichen Verschiebungs- oder ein anderes Wort dafür wäre Deplatzierungspraxis, durch die geläufige Aneignungen, Wahrnehmungen und Begriffe in der Schwebe gehalten werden. Das Konzept der Deplatzierung, darauf könnte ich ausführlicher eingehen, möchte das aber hier auf Wesentliches beschränken. Das Konzept der Deplatzierung weist auf eine experimentelle Form der ethnologischen Betrachtung voraus, die der amerikanische Kulturanthropologe James Clifford als Poetics of Displacement, also Poetik der Verschiebung oder Poetiken der Verschiebung, bezeichnet hat. Gemeint ist damit eine Strategie des Rewriting, des Schreibens, Umschreibens und Übersetzens, auch der Visualisierung und der Aufführung, Stichwort Performance, mit der der Forscher einen Zugang zu den fremden Kulturen sucht und dabei seine ihm eigenen Erkenntnismöglichkeiten und hermeneutischen Fähigkeiten aufs Spiel setzt, so Klaus Schärpe. Dieses aufs Spiel setzen scheint mir auch für Hubert Fichte bedeutend zu sein. In der postkolonialen Theoriebildung wurde das Konzept des Displacement prominent von Homi Bhabha aufgegriffen. Er versteht unter Displacement, also Verschiebung, einen Modus, der die binäre Logik, mit der die auf die Differenz beruhenden Identitäten wie Schwarz, Weiß, Selbst, Andere oft konstruiert werden, auflöst und Grenzen zwischen Heim und Welt verschwimmen lässt, so Bhabha. Bei der Verschiebung bzw. Deplatzierung haben wir es infolgedessen mit einem semantisch und theoretisch hochgradig aufgeladenen Konzept zu tun, dessen begriffliche Komplexität bei seinem Gebrauch nicht nur mitgedacht werden sollte, sondern das sich aufgrund seiner sprachlichen, psychologischen, ästhetischen, analytischen und räumlichen Dimension zur Beschreibung von kulturellen Übersetzungsphänomenen geradezu anbietet. Ich habe hier den Begriff psychologisch eingeschmuggelt, weil man sich vergegenwärtigen muss, das würde ein weiterer Diskurs zum Phänomen der Deplatzierung notwendigerweise mit sich bringen müssen. Ich habe hier darauf verzichtet, darauf hinzuweisen, dass der Urheber dieses Konzeptes der Verschiebung kein geringerer als Sigmund Freud war, von dem aus dieser Begriff der Deplatzierung bzw. Verschiebung über den französischen Poststrukturalismus seine Karriere hin zur amerikanischen Anthropologie und zum Postkolonialismus angetreten hat. Dieser Begriff trägt damit, ob im Sinne von Anthony Pym, der Übersetzung als eine Metapher für Menschen in Bewegung versteht, oder im Lichte der sogenannten Traveling Concepts von Mieke Wahl, dem Nomadischen der Sprache, also dem Unterwegssein der Sprache, ebenso Rechnung wie den Effekten liminaler bzw. kultureller übergängiger Räume und, für Fichte besonders wichtig, und synkretistischer Kulturen. So ist Fichtes verkehrter Blick auf die verkehrte Welt des Displacement ein Blick, der alles, was er wahrnimmt, einer Verschiebung unterzieht. Reinheit verachtet er. Kohärenz wäre ein Verrat an der Sache seines Schreibens. Widersprüche, sagt Fichte, Lügen, das Unechte, die Übertreibung, das Inkohärente stehen lassen, nicht wegkitten, Zweifel, Niederlagen. So heißt es apodiktisch in den ketzerischen Bemerkungen. Anders als Clifford, der aus der Sicht des Ethnologen für eine experimentelle Ethnologie plädiert, die sich in ihren Verfahren an ästhetischen Vorgehensweisen orientiert, argumentiert Fichte von vornherein ästhetisch, um das Ästhetische für die Forschung fruchtbar zu machen und diese gleichzeitig für die wissenschaftliche Fundierung des Poetischen zu nutzen. Das so geforderte Wechselverhältnis zwischen Ethnologie und Literatur hat Fichtes frühen Werken die Bezeichnung Ethnopoesie eingetragen, wichtig für ihn, wobei er selbst dafür den Begriff poetische Anthropologie eingeführt hat. Sein Werk im Ganzen steht allerdings unter den Prämissen eines ästhetischen Programms. Davon zeugt letztendlich auch seine Proust nachempfundene Geschichte der Empfindlichkeit. Drittens, die Reinheit gibt es nicht oder Brasilien bikontinental. Das schien ihm die Utopie von einer neuen Welt, Afroamerika. Mit dieser Äußerung scheint auf den ersten Blick ein weiteres Mal jene Brasilien-Vorstellung reproduziert zu werden, die seit der Entdeckung des Landes die Imagination hinlänglich befeuert hat. Der Topos von Brasilien, so Brisemeister, als Land der Zukunft erlangte eine verhängnisvolle Verbreitung und durchzieht in mannigfachen Abwandlungen Weltmacht von morgen, Schwellenland, Nation im Aufbruch, als Lehrformel oft wiederholt das Brasilien-Schrifttum bis in die unmittelbare Gegenwart hinein. Wohl am wirkmächtigsten, zumindest für die deutschsprachige Literatur, ist in diesem Zusammenhang Stefan Zweigs Brasilien, ein Land der Zukunft aus dem Jahre 1941. Zweig diente Brasilien seinerzeit als Gegenstand zu dem von Hass, Krieg und Verfolgung zerrissenen europäischen Kontinent und als Projektion einer Zufluchtsstätte, in der das harmonische Zusammenleben vieler Ethnien, wie es vom damaligen Regime in der Vorstellung von der Rassendemokratie ostentativ zur Schau gestellt wurde, bereits realisiert sei. Brasilien, so Zweig, kenne keine Rassenunterschiede. Ganz im Gegenteil müsse man erstaunen, dass alle durch die Farbe sichtbar voneinander abgezeichneten Rassen in voller Eintracht miteinander leben und trotz ihrer individuellen Herkunft einzig in der Ambition wetteifern, möglichst rasch und möglichst vollkommen Brasilianer, eine neue und einheitliche Nation zu werden. Brasilien, so Zweig, ist eines der vorbildlichsten und darum liebenswertesten Länder unserer Welt. Es ist ein Land, das den Krieg hasst und noch mehr, das ihn so viel wie gar nicht kennt. Die zur Verklärung tendierenden Äußerungen Zweigs muss man registrieren und zur Kenntnis nehmen, aber im Kontext seiner eigenen Situation als Flüchtling von nationalsozialistischer Verfolgung sehen. Brasilien-Imaginationen sind, wie Afrika- und Orientvorstellungen auch, bis heute, das haben Sie sicherlich schon dutzende Male hier gehört, bis heute regelmäßig das Ergebnis einer je subjektiv hergeleiteten und zugleich diskursiv verankerten Projektion. Das war zu Beginn auch bei Hubert Fichte nicht anders. Seine eingangs zitierte Utopie-Perspektive, in der narrativen Rückschau von Explosion bezeichnenderweise im Konjunktiv formuliert, ist allerdings aufgrund der erotischen Energie, die sie bedingt, gegendiskursiv bzw. verkehrt organisiert. Indem Fichte sie offen homosexuell auflädt, bricht er sie zugleich. Brasilien war für Jackie das Land, dessen Matrosen nicht bereit waren, auf der Überfahrt in die alte Welt auf Sex zu verzichten. In der Palette in Sahara wurde von Orgien gemunkelt auf brasilianischen Zwischendecks. Holter die Polter, die Glieder von brasilianischen Nutten, Indianern, Afrikanern, Portugiesen durcheinander wie Meerschnecken aufgereiht im Raureif der hamburgischen Schauermänner und Kräne. Die Sexualität ist der Ansporn für Fichtes Reisen nach Brasilien und sie ist die Herausforderung, die seine Auseinandersetzung mit der afroamerikanischen Kultur prägt. Insofern ist sein Blick auf Brasilien von vornherein projektiv besetzt. Der Blick auf den anderen dient dabei gleichzeitig aber und immer wieder der Selbsterkundung. Ein Gestus, der aus der Reise- und Entdeckungsliteratur der Moderne durchaus geläufig ist. Die Rückbezüglichkeit seines Denkens und Schreibens, seine introspektive Vivisektion, die Fichte radikal äußert und veräußert, folgt allerdings nicht dem Ziel, das eigene wie das Fremde zu entziffern. Oder besser, wir haben es vermutlich anfangs noch mit dem Versuch einer Entzifferung zu tun, der aber peu à peu in die Einsicht mündet, dass die angestrebte Ausbuchstabierung letztendlich unmöglich ist. Das Wissen wollen um jeden Preis, das ihm seine kulturelle Herkunft aufgebürdet hat, steht vielmehr quer zu seiner Initiation eines Ethnologen, der das ausgestellte Wissen gerade auch in der Ethnologie seiner Zeit als einen Akt der Vereinnahmung begreift. Damit es nicht dazu kommt, legt Fichte seinen Arbeiten ein Verfahren zugrunde, das zwei Entwicklungen zu dokumentieren hat. Einmal, so heißt es in einem Radiointerview, die geschilderte und einmal die des Schildernden selbst. Es wird also nicht von einem festen Punkt her reflektiert, sondern es sind zwei Bewegungen, die Bewegung des Schildernden und die Bewegung dessen, der geschildert wird. Darüber kommt es bei Fichte zu einer radikalisierten Zusammenführung von ethnografischen und autobiografischen Aufschreibepraktiken, aus denen zwei Prämissen für seine ethnologische Arbeit hervorgehen. Die Notwendigkeit einer ständigen Selbstreflexion, einer Reflexion auf das eigene Ich und die Anerkennung der Unabschließbarkeit eines solchen Projektes. Damit wird das Wissen wollen in einen Prozess integriert, der zwar auf Selbstverstehen und Verstehen des anderen zielt, dieses Verstehen aber zugleich immer wieder in Zweifel zieht. Fichtes Zweifel gehorchen im Wesentlichen der Logik eines Dazwischen. Eines Dazwischen, das im Synkretismus der afroamerikanischen Religionen und in seinem daraus hergeleiteten Konzept der sogenannten Bikontinentalität angelegt ist. Jackie, heißt es in Explosion, hatte sich angewöhnt, zwischen beidem zu leben, zwischen Bildern und Schlamm, wie Fische im Brackwasser. Bi. In Ottmarschen über den Candomblé schreiben, über Irma an Mario denken, Bikontinentalität. Eins ganz, das konnte Jackie nicht. Die Reinheit fand Jackie furchtbar. Die Reinheit gibt es nicht. Mit der, so Fichte, stupenden und bisher noch wenig reflektierten Idee von Bikontinentalität und Bisexualität der afroamerikanischen Religionen entwickelt Fichte einen Zusammenhang, über den er einerseits seine eigene Bisexualität wiederzufinden und zu verstehen sucht. Andererseits erlaubt ihm das Konzept der Bikontinentalität, Parallelen zwischen der westlichen Welt und den undurchschaubaren Praktiken der afroamerikanischen Religion zu ziehen. Die prinzipielle, nicht allein auf eine Zweiheit ausgerichtete Offenheit des Konzeptes der Bikontinentalität rückt es bei Fichte in die Nähe des Phänomens des Synkretismus. Fichte selbst hat diesen Konnex hergestellt. Synkretismus, dachte Jackie noch einmal, Bikontinentalität, Bisexualität und ihm wurde ganz feierlich schriftstellerisch zumute. Der Synkretismus ist die Bedingung des sowohl als auch der afroamerikanischen Religionen, aus dem er ihr utopisches Moment herleitet. Das erklärt die Feierlichkeit, von der das Zitat spricht. Damit aber wird der Konjunktiv der Utopie von einer neuen Welt nicht zurückgenommen, sondern lediglich als Utopie des Vermischten dokumentiert. Denn beim Synkretismus im Sinne Fichtes geht es nicht nur um die Vermischung religiöser Gebräuche, aus der er im Wesentlichen den Impuls für seine poetische Anthropologie gewinnt. Es geht auch um die Frage nach dem Überleben unter den Bedingungen von Neokolonialismus und Ausbeutung, nach Legalität und Illegalität und der Verfolgung von ethnischen und sexuellen Minderheiten. Bahia 1971. Jetzt wird's konkret. Die Erforschung des Synkretismus führt bei Fichte zur Ausbildung eines Verfahrens, das selbst synkretistisch angelegt ist. Es dient ihm zur Erfassung einer Welt, deren Rekonstruktion von den Bruchstücken ausgeht. Dieses poetische Modell erfährt in seinen Arbeiten über Salvador da Bahia unterschiedliche Ausprägungen und steht in Abhängigkeit zu den Publikationskontexten, in denen sie entstanden sind. Als Journalist, der für den Spiegel und die Zeit berichtet, übernimmt er die Rolle des politisch engagierten Beobachters, der den ideologiekritischen und marxistischen Denkfiguren seiner Zeit zuneigt. Das heißt, er bezieht Stellung und ergreift Partei. Fichte beschreibt ein Land, dessen diktatorische Führung unter Staatschef Emilio Garastazo Medici jeden Widerstand im Keim erstickt und dem es am vielen mangelt, an einer hygienisch-medizinischen Grundversorgung, an einem organisierten Vorgehen gegen die Wechselfälle der Natur sowie an politischer Partizipation und Gleichberechtigung. Das Land wird von einer schmalen weißen Schicht regiert, während die Masse der schwarzen Bevölkerung in Armut und Elend lebt. Dass Brasilien ein Land wäre, das keinen Rassismus kennt, erweist sich als eine Illusion, die durch das Regime bewusst aufrechterhalten wird. Der größte Propagandakuh, heißt es in Fichtes Spiegelartikel, ist der herrschenden weißen Klasse gelungen. In der Rassenfrage gelungen. Es gebe in Brasilien keinen Rassismus, geht die Sage. Und tatsächlich gibt es weder getrennte Pissoirs für Weiße und Schwarze, noch getrennte Parkbänke. Es gibt keinen Rassismus in Brasilien, denn er ist gar nicht vonnöten. Die Strukturen der Sklaverei haben sich kaum gewandelt. Dieser Zustand wird nach Ansicht Fichtes durch zwei Faktoren entschieden begünstigt. Einerseits durch die internationale Anerkennung des Militärregimes und die damit einhergehende Bereitschaft der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, beispielsweise im Bereich der Rüstungs- und Automobilindustrie, allen voran bei Ford und VW. Andererseits durch die afro-brasilianischen Religionen, denen er zwar eine große Schönheit zuerkennt, die er aber als fatal für die Ausbildung eines kritischen Bewusstseins einstuft. Mir scheint, die Unterdrücker Brasiliens haben längst erkannt, dass sie keinen besseren Verbündeten haben als die Priesterschaft der afro-brasilianischen Mischkulte, die nicht nur jeden Funken kritischen Bewusstseins löscht, sondern menschliches Bewusstsein überhaupt zu brechen imstande ist. Über das Zerbrechen des Bewusstseins wird Fichte im Sammelband Lazarus und die Weltmaschine einen eigenen Text veröffentlichen. Es drückt sich darin die anhaltende Faszination für die Riten der afroamerikanischen Religionen und besonders für die Initiationsrituale im sogenannten Candomblé, einer vor allem in Brasilien praktizierte Austauschreligion, aus. Diese Faszination entspringt einer Ambivalenz, die Fichte in seinem Artikel für den Spiegel noch in der Lesart des Marxismus als Opium des Volkes auflöste, später aber im Kontext seiner synkretistischen Ästhetik als ein Phänomen der Gleichzeitigkeit im Sinne des Bi stärkte. Einerseits haftet eine Religion etwas Revolutionäres an, weil sich in ihnen ein Gegenkult zum Kolonialismus zeige, sie ein starkes Gemeinschaftsbild erzeugen und therapeutische Effekte in Heilung und Erlösung erzielen können. Andererseits seien sie aber reaktionär, weil sie es erlauben, ihre Anhänger zu unterdrücken und ihre Gegner auszugrenzen. Als Autor des Spiegel, das bezeugt jedenfalls die retrospektive Darstellung dieser Zeit in Explosion, war für Fichte eine solche Abwägung noch unmöglich. Der Journalist muss da sein, muss wissen, was los ist. Der Spiegeljournalist hat Ratschläge zu erteilen, nach denen die Welt geordnet zu werden hat. Dieser Ordnungsgedanke lag aber eigentlich nicht in Fichtes Wahrnehmungs- und Darstellungsinteresse. Ich bin, heißt es in einem Interview aus dem Jahre 1980, dort aber wirklich hingegangen, um etwas anderes, um etwas Fremdes verstehen zu lernen, nicht um es einordnen zu können. So handelt es sich bei dem Spiegelartikel in der Tat um einen Beitrag, der mit ungeheurer Schärfe die Situation in Brasilien beschreibt, aber in dieser Form der Parteilichkeit stellt er eher eine Ausnahme in Fichtes Brasilienarbeiten dar, freilich eine, die durch ihre Klarsicht noch heute zu überzeugen vermag. Dem Gedanken der Ordnung, einem Lieblingsgedanken zumindest der westlichen Moderne, suchte sich Fichte im Zuge seiner weiteren, sich auch literarisch und publizistisch verstetigenden Auseinandersetzung mit Brasilien konsequent zu widersetzen. Ordnung kann man sich bei ihm allenfalls als verschoben bzw. deplatziert denken. In Django, dem durch Texte von Fichte angereicherten Fotoband von Leonore Mau, und dem nachfolgenden Textband Fichtes ist diese verschobene Ordnung synkretistisch oder im Sinne der vorherigen Ausführung als verkehrte Welt umgesetzt. Anteile des Spiegelartikels fließen, was ein Grundzug der Arbeiten Fichtes ist, in Django zwar intertextuell ein, sie sind dort aber Elemente einer Collage, in der unterschiedliche Text- und Darbietungsformen nebeneinander stehen. Der Schriftsteller Helmut Heißenbüttel hat das in dem Paradox zusammengefasst, dass es falsch wäre, Django mit dem Maßstab eines ethnologischen Forschungs- und Reiseberichts zu messen, dass es aber ebenso falsch wäre, das nicht zu tun. Diese eigentümliche Zwischenstellung von Django ergibt sich prinzipiell aus dem Umstand, dass Fichte in seinem Buch, wenn man etwa von dem Zusammenhang von Kult und Homosexualität oder den ethnomedizinischen Fakten einmal absieht, insgesamt neue Belege für bereits Bekanntes, so Herbert Uehrlings, versammelt. Aus der Sicht des Ethnographen bleibt Fichte beim bloßen Sammeln von Informationen und Beschreiben von unmittelbar Beobachtbarem stehen. Das macht seine Arbeit auch in einem rein anthropologischen Sinn jedoch keinesfalls wertlos. Seine Leistung besteht vielmehr darin, dass er durch die Collagentechnik einen freieren Blick auf den Gegenstand seines Forschens eröffnet. Auch wenn sein Montageverfahren die Teile nicht willkürlich zusammenfügt, sondern durch einen eminenten Konstruktionswillen bestimmt ist, zielt dieses Verfahren nicht auf die Synthetisierung des Materials. Sie bleibt dem Leser überlassen. Darüber hinaus stiftet es eine von herkömmlichen ethnologischen Darstellung abweichende Unmittelbarkeit, indem Fichte zahlreiche von Armut und Gewalt Betroffene zu Wort kommen lässt. Ein Händler aus Irese sagt, die meisten sind Katholiken, oberflächlich. Es gibt auch Protestanten, Spiritisten und natürlich den Candomblé. Auf den Versenders gibt es keine körperlichen Strafen mehr. Alkoholismus ist häufig. Weniger Verbrechen als sonst unter der Landbevölkerung. Häufiger Idiotismus, Erbanlagen, Inzucht, Syphilis, Alkohol. In Irese Stadt gibt es 5 Polizisten. Jeder Arbeiter, der auf das Polizeikommissariat gebracht wird, kriegt erstmal Prügel mit dem Knüppel. Oft werden die Leute blutig geschlagen. Bezeichnend für das Vorgehen Fichtes ist, dass diese Stimme nicht isoliert dasteht, sondern mit einer anderen Äußerung kontrastiert wird, sodass sich der Leser in der Lage sieht, die jeweiligen Aussagen im Kontext der sie flankierenden Statistiken und Zeitungsausschnitte abzuwägen. Dadurch entsteht ein ebenso facettenreiches wie heterogenes Bild, das weit davon entfernt ist, die Position des engagierten Spiegeljournalisten zu reproduzieren. Zwar werden in Shango auch die sozioökonomischen und politischen Bedingungen bei IA, ihre Verwerfungen und Auswüchse in den Blick gerückt, aber ohne jede Bewertung und ohne jeden tadelnden Fingerzeig. Dies entspricht der Offenheit, mit der der Text sich dem Candomblé und den Vorgängen während der Einweihung widmet. Ich habe hier mal einige Fotos zusammengestellt, eine Collage aus dem Bildband, den Leonore Mau zusammengestellt hat. Hier unten ganz signifikant das Initiationsritual im Candomblé. Oben die Bilder stellen ebenfalls auf der einen Seite solche Ritualzeremonien dar, in der Mitte aber wiederum Verwerfung innerhalb der brasilianischen Diktatur. Ein wirklich ebenso lesenswerter wie sehenswerter Bildband, den man, glaube ich, heute allerdings nur noch leider Gottes im Antiquariat erhält. Auf die bereits im Spiegel gestellte Frage, wie es zur Verwandlung der Gläubigen in bestimmte Götter kommt, liefert er keine Antwort. Fichte will sie auch gar nicht liefern, weil er sich nicht als Sieger versteht, wie es eingangs des Haiti-Kapitels heißt, sondern als jemand, der im Bewusstsein schreibt, lediglich Aufzeichnung von Irrtümern, Fehlschlüssen und Kurzschlusshandlungen vorzulegen. Shango ist insofern nicht nur ein ethnopoetischer Gegenentwurf zur Ethnographie seiner Zeit, sondern auch eine Gegenstimme zur Selbstgewissheit jener Brasilienreisenden aus Deutschland, die er zu Beginn zu Wort kommen lässt. Dass mir der Junge hier nicht verwildert. Die Neger sind eben doch noch nicht so weit. Langsam, langsam, die Revolution hat hier keinen Zweck. Das muss hier alles bajanisch gehen mit Samba. Ich lese regelmäßig die Luftpostausgabe der Welt. Meine Frau bekommt hier sogar Maggi-Streuwürze. Ich arbeite am liebsten mit reinen Negern. Die Mischlinge sind völlig unbrauchbar. Die meisten sind durch Gelegenheitsarbeit vollständig versaut. Die Japaner sagen in Sao Paulo zu den Deutschen, wir Europäer. Es gibt Folter und Folter. Es kommt darauf an, ob sie dienlich ist oder nicht. Der antikolonialistische Schreibimpuls, der bei Fichte einhergeht mit der Infragestellung eingeschliffener Wissens- und Organisationsformen, führt schließlich auch zur schonungslosen Überprüfung der eigenen Position. Dass dies am Ende mit erzählerischen Mitteln geschieht, heißt nicht, dass er eine reflexive Auseinandersetzung darüber scheut und sein Heil in einer ästhetischen Ausweichstrategie sucht. Es handelt sich hierbei vielmehr um die konsequente Fortschreibung eines ethnologischen Programms, das sich gegen markierbare Identifizierung sperrt. Daraus entspringt ein Roman, der die Ethnographie der Ethnographie und damit das ethnografische Ich zum Thema hat. Der wesentliche Unterschied zwischen Django und Explosion besteht darin, dass in dem Roman nicht mehr das Ich Fichtes, sondern das Ich des Erzählers präsentiert wird. Explosion inszeniert sehr viel schonungsloser und konzentrierter die privaten Sehnsüchte und Ängste Jackies. Sah Fichte in den Wissenschaften vom Menschen einen Skandal darin, dass immer nur die anderen beichten, so beichtet in Explosion das forschende Subjekt selbst. Es beichtet von seinen Verstrickungen und Obsessionen, von seiner Beziehung zur Fotografin Irma und vor allem von seiner Sexualität, die bei Fichte eng verknüpft ist mit dem Begriff der Empfindlichkeit. Explosion bildet zwar ein narratives Gegenstück zu den vorherigen Arbeiten über Brasilien, Teile von ihnen gehen aber als Selbstzitate in den Roman ein, stellen sich und die Entwicklung des forschenden Subjekts zur Disposition. Im zweiten Teil, Le Double Méprise, sind dies beispielsweise ausführliche Passagen aus Django und aus der Einführungsszene des Romans Versuch über die Pubertät, der während des zweiten Brasilienaufenthaltes entstand und der mit einer Sezierung in der Morgue von Bahia beginnt. Was aber über die Intertextualität sinnfällig wird, ist das ethnologische Verfahren als Prozess, als ein Roman über die Möglichkeiten der Darstellung der synkretistischen Kultur Brasiliens, gesteht der Text damit ein, dass sich Brasilien nicht, auch nicht narrativ oder romanesk auf den Begriff bringen lässt. Der Erzähler hatte sich zwar zum Ethnologen entschieden und musste alles darstellen, aber er konnte sich schon zum Zeitpunkt dieser Entscheidung eine genaue und vollständige Darstellung der afroamerikanischen Welt nicht vorstellen. Als im Rahmen einer erzählerischen Volte im 19. Stück des zweiten Kapitels eine der Hauptfiguren des Romans, Pierry, einfach nach Afrika reist und daher vorübergehend nicht mehr greifbar ist, wird in den Worten des Erzählers das Material der Fiktion untreu und damit das Ideal verwirkte den Gegenstand des Romans Brasilien mit den Mitteln der Literatur zu fassen. Das hat es ja noch nie gegeben. Das ist nur umgekehrt erlaubt. So sind die Ethnologen. Verkehrt herum. Das wäre ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch 1,5 Minuten. Daher komme ich zum Schluss. Verkehrt herum. Unter dieser Perspektive müsste man sich die Utopie von einer neuen Welt, mit der Fichte sich anfangs auf den Weg nach Brasilien machte, wie auf den Kopf gestellt vorstellen. David Simo spricht davon, dass Fichtes Beziehung zur afroamerikanischen Kultur die Geschichte einer Enttäuschung war. Einer Enttäuschung insofern, als die Freiheit, nach der er strebte, mit der kodifizierten Welt der Riten wie im Candomblé nicht vereinbar war. Wenn diese Enttäuschung, so Simo, aber nicht zu einem Rückzug geführt und wenn sie seine Faszination für diese Kultur keineswegs geschmälert hat, liegt das daran, dass die Paradoxie der Erwartung eine Bereitschaft zur Enttäuschung impliziert. Er betont immer wieder, dass er nicht unbedingt die Wiederentdeckung des Bekannten anstrebte, sondern das total Fremde zu finden wünschte. Wäre aber das total Fremde, wenn nicht eine Projektion, die aus der Verkehrung des eigenen herrührt? Was wäre aber das total Fremde, wenn nicht eine Projektion, die aus der Verkehrung des eigenen herrührt? An Projektionen ist die Geschichte der Brasilien-Imaginationen, wie eingangs angedeutet, nicht arm. Und Fichte hätte zu dieser Geschichte ein, wenn auch hochexperimentelles, so doch anschlussfähiges Kapitel geschrieben. Verschiedentlich hat man Fichte vorgeworfen, seine Darstellung wiesen einige Residuen kolonialistischer Attitüden auf. Er zeige eine Nähe zum Exotismus, habe sich als Eindringling gebärdet, zu einer besonderen Form reflektierter Besessenheit geneigt und darunter gelitten, dass er der Familia Baiana letztendlich nur äußerlich geblieben sei. Seine immer wieder inszenierte Distanz sei Folge der Vorsicht und Ablehnung durch weite Teile der Afro-Brasilianer gegen den zugereisten, spröden, neugierigen und neidischen. Fichtes verkehrter Blick aber schließt unerbittlich gegen sich selbst solche individuellen Verkehrtheiten mit ein. Für die Darstellung Brasiliens hat das zur Folge, dass in ihr die verkehrte Welt gleich mitgesetzt, aber auch dekonstruiert und verschoben wird. Wie Brasilien gesehen wird, zeigt sich, was Brasilien ist, lässt sich angesichts der komplizierten Geschichte zwischen Kolonialismus und Emanzipation weder auf den Punkt noch auf die Formel Land der Zukunft oder traurige Tropen bringen. Brasilien, weißt du, was das ist? Nein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.